Denn die ehemalige Außenministerin wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 25. Januar, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute wieder zugeschaltet aus der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Ein wunderschönen Samstagmorgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio von Witzleben, aus minus 25 Grad im verschneiten Norden.
Ja, minus 25 Grad, das ist wirklich gewaltig. Hier bei uns in Deutschland haben wir derzeit auch eine massive Kältewelle. Auch hier sind heute wieder Temperaturen bei mir zwischen minus 1 und minus 5 Grad. Und ja, Frau Kneißl, wir haben heute wieder viele spannende Themen. Wir möchten natürlich zuallererst sprechen über das World Economic Forum, das diese Woche stattgefunden hat und bei dem es vor allem um eine Person ging, nämlich Donald Trump. Wir möchten uns auch mit seiner Ankündigung der Gründung eines Friedensrates beschäftigen, die aktuellen Friedensverhandlungen in Abu Dhabi beleuchten und natürlich auch noch nach Nahost schauen, was sich dort gerade mit dem Iran tut. Aber zunächst, Sie sind wieder in der Zarenstadt St. Petersburg. Sie haben eine geschäftige Woche hinter sich und vor sich und darüber hinaus, unsere Zuhörer werden es wissen, sind Sie ein sehr, ein Mensch, der eine große Liebe hat zu Tieren, und eines dieser Tiere, ein Pony, ist diese Woche hinübergegangen, ist nicht mehr bei Ihnen. Also wie haben Sie das erlebt zum einen, und zum anderen, wie ist es wieder in St. Petersburg zu sein?
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben, für Ihre immer menschliche, den menschlichen Zugang in unseren Gesprächen. Ist das, was ich wirklich von Herzen, aus tiefem Herzen bedauere, ist, dass ich nicht zu Hause war. Das Pony hat ein hohes Alter erreicht. Es ist fast 33 Jahre alt geworden, war ein Mini-Shetland-Pony, das gemeinsam mit seinem Kumpel, einem anderen Mini-Shetty, aus Österreich nach Frankreich gereist ist, das sich allen Widrigkeiten zum Trotz via Marseille in den Libanon verfrachtet hatte. Und den Rest kennen die Menschen. Wir sind dann auf Umwegen via Syrien nach Russland gelangt. Das erste Jahr in St. Petersburg war für uns alle sehr schwer. Und dann hatte ich glücklicherweise ein Zuhause gefunden mit einer riesigen Wiese, mit wunderbarem Heu, mit vielen Kindern, die im Sommer wirklich fast täglich bei uns sind. Und gerade kleine Mädchen lieben es, eben dann Ponyfrisuren zu machen. Ich habe jetzt nochmals die Fotos durchgeschaut und auf meinen Kanal ein paar gestellt. Dieses kleine, blonde, wunderschöne, zierliche Pony war ein Teil meiner Tierfamilie. Und das, was die tiefe Verbundenheit macht, ist einfach, wir sind gemeinsam durch wirklich schwierige Situationen durch. Also ich erinnere mich, als wir in Beirut am Flughafen nach 16 Stunden endlich draußen waren und dann mit dem Transport ich nichts als Probleme hatte. Ich musste die Tiere dann in die Berge verfrachten. Ich habe gebetet und gehofft, dass wir das alles irgendwie überstehen. Und dieses Pony war so ruhig, so entspannt, war einfach irgendwie ein Profi, ja, und hat mit dieser Ruhe dann auch Liebe und Freude um sich herum geschaffen, die solche Situationen einfach erleichterten. Und dieses Pony ist eben jetzt weg, aber ich konnte es glücklicherweise auf unserem Grundstück begraben lassen. Das haben meine Nachbarn sich darum gekümmert. Ich habe mich vorher erkundigt, ob das möglich ist. Das ist möglich. Es ist ein kleines Tier, nicht viel größer als ein Bernhardiner. Ja, das ist die Situation. Und wie gesagt, ich bedauere sehr, dass ich weit weg war. Ich musste hier weitermachen, funktionieren, Vorträge halten. Das habe ich gemacht. Aber natürlich hat man dann einen Schmerz im Herzen. Und das ist so. Aber ich hatte, wie Sie richtig sagen, eine sehr, sehr geschäftige Woche. Die begann in Moskau mit einigen Terminen, Interviews, und ging dann von Moskau mit dem Schnellzug Sapsan Richtung St. Petersburg. Hier unsere runden Tische, öffentlichen Vorträge. Gestern hatten wir ein sehr, sehr gutes Kamingespräch mit mehreren Experten rund um die neue US-Sicherheitsdoktrin. Und jetzt nach unserem Podcast werde ich einen weiteren Vortrag halten, diesmal zu Jerusalem. Also es ist genug los und dann geht's mit dem Nachtzug wieder nach Hause. Laut Fotos scheint dort die Sonne, weil hier im Norden ist es etwas düster, aber wir haben Puschkin-Wetter, Frost und Sonne.
Ja, das hört sich doch zunächst mal ganz gut an und auch an der Stelle nochmal, Frau Kneißl, mein Beileid.
Danke.
Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt mal los, denn es war wieder einiges los und wir starten mal mit dem Treffen in Abu Dhabi, denn dort haben jetzt am Freitag erstmals trilaterale Gespräche zwischen Russland, den USA und der Ukraine stattgefunden. Die Gespräche konzentrieren sich auf Sicherheitsfragen und die territoriale Lage. Selenskyj betonte, dass die Gebietsfrage dabei ein ganz zentrales Thema ist. Laut Medienberichte sollen Dokumente diskutiert werden, nach denen die Ukraine Gebiete abtritt, dafür aber Finanzhilfe in Höhe von 800 Milliarden US-Dollar sowie Sicherheitsgarantien erhält, inklusive eines vollständigen Abzuges ukrainischer Truppen aus dem Donbass. Russland wiederum beharrt darauf, dass Frieden ohne eine Lösung der Territorialfrage unmöglich sei. Moskau fordert den vollständigen Abzug ukrainischer Truppen aus russisch kontrollierten Gebieten sowie die Anerkennung der neuen Grenze einschließlich Krim und Donbass. Republiken Selenskyj schließt territoriale Zugeständnisse bisher noch aus. Die Vorbereitung auf russischer Seite folgten ein Treffen von Präsident Putin mit US-Beauftragten, darunter Stephen Witkoff, Jared Kushner und Josh Grünbaum, bei dem auch die bilateralen Beziehungen der US-Friedensrat und die Grönlandfrage besprochen wurden. Ja, Frau Kneißl, wie blicken Sie auf dieses Treffen? Ist das ein Zeichen für Hoffnung auf Frieden? Wie bewerten Sie das?
Ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff Frieden, weil das ist ein großes, nobles Wort. Wir sprechen immer noch von Gesprächen, um einen Prozess überhaupt erst in Bewegung zu bringen. Weil diese diversen Punktepläne der USA, die wurden ausgetauscht, aber wir hatten ja bislang sozusagen bilaterale Treffen USA-Ukraine und USA-Russland, um sozusagen fast als Postillon die jeweiligen Positionen zu übermitteln. Nun treffen einander Vertreter trilateral, also ein Dreiertreffen. Ich würde das aber noch nicht als großes Friedensgespräch oder sonst so bezeichnen, sondern es geht wirklich darum, immer noch die Agenda aufzusetzen. Und Sie haben in Ihrer Frage dargestellt die territoriale Frage. Aber es geht ja weit über diese Territorialfragen hinaus. Es wurde von russischer Seite immer wieder darauf hingewiesen, es geht um die Verwendung der russischen Sprache grundsätzlich in der Ukraine. Wir haben ja nicht nur in den Regionen Donbass, Lugansk die Verwendung der russischen Sprache, weil dort einfach eine große russische Bevölkerungsmehrheit ist, sondern wir haben ja auch andere Regionen in der Ukraine, wo russische Volksgruppen, also die russische Volksgruppe sozusagen, teilweise auch eine Bevölkerungsmehrheit stellt. Das heißt, es sind Fragen Sprache, Kirche, also was ist los, was ist passiert mit der orthodoxen Kirche, die verboten wurde in der Ukraine. Wir haben viele offene Fragen der grundsätzlichen Sicherheitsarchitektur. Also die Territorialfrage ist eine von vielen, wo offenbar von der ukrainischen Seite auch nicht wirklich das einbezogen wird, was ja die USA seit über einem Jahr sagen, dass nämlich es zu Grenzverschiebungen kommen wird. Nun hören wir von europäischer Seite, kommt gar nicht in Frage, Grenzen werden nicht verschoben. Aber ich darf immer wieder in Erinnerung rufen, was ist mit Jugoslawien passiert, ja, in den 90er Jahren. Jugoslawien wurde völlig neu aufgestellt. Die Stabilität einiger dieser Nachfolgestaaten Jugoslawiens wirft auch noch Fragen auf. Ja, wir hatten Grenzveränderungen, die sehr friedlich verliefen, wie die deutsche Wiedervereinigung oder der Zerfall der Tschechoslowakei. Und Grenzen verändern sich, Grenzen können verschoben werden. Aber wie das dann im Falle der Ukraine aussehen wird, das wird Gegenstand von Verhandlungen sein. Und jetzt sind wir eben immer noch so am Anfang. Ja? Also ich würde sagen, wir sind absolut am Anfang einer Tagesordnung.
Mhm. Ja, es beginnt ein Friedensprozess und das ist zunächst mal zu befürworten und wir werden den natürlich auch hier in unserem Podcast verfolgen, wie sich das weiterentwickeln wird. Und das Thema Nummer eins war nämlich das WEF in Davos und hier beginnen wir gleich mal mit dem Bundeskanzler Friedrich Merz. Er hat nämlich in seiner englischsprachigen Rede beim Weltwirtschaftsforum dazu aufgerufen, sich auf veränderte globale Machtverhältnisse einzustellen. Er sprach von tektonischen Veränderungen und erklärte, eine neue Ära habe begonnen, betonte aber, wir sind dieser neuen Weltordnung nicht ausgeliefert. Er beschrieb außerdem eine Welt zunehmender Großmachtkonkurrenz. Er nennt Russlands Krieg gegen die Ukraine, Chinas Aufstieg zur Großmacht und eine strategische Neuausrichtung der USA. Wir sind in eine Zeit der Großmachtpolitik eingetreten, sagte er. Als politische Leitlinien nannte Friedrich Merz drei Punkte: massive Investitionen in Verteidigung, mehr Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaften und engeres Zusammenstehen Europas und seiner Partner. Ja, und darüber hinaus, das Thema Nummer eins war natürlich, wie ich vorhin schon angekündigt habe, Donald Trump. Er kündigte im Zuge dessen die Einrichtung eines Board of Peace an und erklärte, es sei der größte und prestigeträchtigste Rat, der je gebildet worden sei. Der Friedensrat geht auf Trumps 20-Punkte-Plan für Gaza vom September 2025 zurück und wurde am 17. November 2025 durch die UN-Resolution für 2 Jahre legitimiert. Er soll den Wiederaufbau Gazas beaufsichtigen, steht unter Trumps Vorsitz und schließt Palästinenser weitgehend von politischer Mitsprache aus. Die russische Seite ist bereit, 1 Milliarde US-Dollar aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten zum Friedensrat des US-Präsidenten Donald Trump zur Verwaltung des Gazastreifens beizusteuern. Das erklärte der russische Präsident Wladimir Putin. Diesen Preis hat Trump für die dauerhafte Mitgliedschaft in der Organisation festgesetzt. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie diese Einrichtung eines Friedensrates verfolgt? Und natürlich, wie haben Sie das Geschehen beim World Economic Forum diese Woche verfolgt? Wie ordnen Sie das Ganze ein?
Also überschattet war oder vom Thema dominiert war ja dieses World Economic Forum nicht von Aussagen des deutschen Bundeskanzlers. Sie haben ihn zwar ausführlich zitiert, aber ich glaube, der Mann hinter der Topfpflanze ist in der internationalen Berichterstattung nicht wirklich aufgefallen. Ich verfolge die US-Medien, französische Medien und andere. Ich habe nichts über Friedrich Merz gelesen. Es ging eigentlich wirklich um das Thema Grönland, kommen oder kommen nicht zukünftige weitere Zölle seitens der USA gegenüber wen auch immer, den er also jetzt für strafwürdig hält, sondern es war wirklich, das Hauptthema war Trumps Rede und wie geht's weiter mit Grönland. Sehr natürlich zum Missfallen der Ukrainer und der Europäer, weil eigentlich wollte man ja auf diesem Weltwirtschaftsforum das Thema Ukraine auch in all seinen sicherheitspolitischen und sonstigen Dimensionen in diversen Panels noch einmal durchdiskutieren oder durchkauen. Dazu kam es nicht, sondern alle Augen waren auf Grönland gerichtet. Und hier ist als die wesentliche Konklusion zu sagen, das ist fast schon in Stein gemeißelt, dass Trump die Hand auf Grönland legt. Und das hat natürlich dann eben alles andere in den Hintergrund gestellt. Ich habe ein Zitat von Merz gesehen, das mir in diesem Zusammenhang vielleicht zitierwürdig erscheint. Merz sagte nämlich, wir, die Europäer, müssen uns sozusagen um Grönland kümmern. Warum? Um es zu schützen vor der Aggressivität Russlands und Chinas. Ja, das war die Aussage Merz rund um dieses Grönland-Thema. Also er hat hier, glaube ich, nicht wirklich die Zeitgeschehnisse verfolgt der letzten Monate. Aber für Washington geht es ganz klar um eine Kontrolle, in welcher Form auch immer, dieser großen Insel in der Arktis. Da geht es um die Schifffahrt, da geht es um mögliche zukünftige Bodenschätze. Wir haben das gestern auch sehr intensiv diskutiert bei unserem Kamingespräch, auch mit US-amerikanischen Teilnehmern, die wir zugeschaltet hatten. Und wenn es Trump gelingen sollte, ich glaube, es wird ihm auch gelingen, vielleicht nicht via Kauf, aber dann doch via eine Art Gesetzgebung, die diese Insel eben dann sehr, sehr eng an die USA bindet, somit zum 51. Bundesstaat de facto macht, wenn vielleicht auch nicht de jure. Und dann geht Trump zweifellos in die Geschichtsbücher ein, weil er würde dann sozusagen die USA zum flächenmäßig größten Staat der Welt machen und damit Russland überholen, weil Russland ist flächenmäßig der größte Staat auf der Erde. Also das war das Hauptthema in Davos. Er hat von seinen ursprünglich am letzten Samstag angekündigten Zöllen wieder Abstand genommen. Erinnern wir uns, in der Vorwoche hatten 9 europäische Staaten Truppen unter Anführungszeichen nach Grönland geschickt. Insgesamt, glaube ich, waren es 30 oder 40 Soldaten. Deutschland, glaube ich, schickte 13. Die waren dort gerade mal für 48 Stunden, weil dann eben aus Washington hieß, all die, die Truppen nach Grönland geschickt hatten, bekämen jetzt 10% mehr Steuern. Also Zölle ist eine Art Steuer. Was bedeuten würde für ein Land wie Deutschland, neben dem derzeit 15%, das ist alles noch nicht verschriftet, aber das ist mehr oder weniger das Ergebnis des Treffens von der Leyen Trump letzten Sommer, würden 10% dazukommen, würde bedeuten 25% Zölle auf deutsche Importe. Und damit können wir die deutsche Industrie zusperren. Ja. Also ich glaube, das sind die wesentlichen Themen, die Davos bewegten. Trump hat dann aber wiederum davon Abstand genommen, weil ursprünglich sagte er heute vor einer Woche, ab 1. Februar, also ab nächster Woche, würden diese zusätzlichen Zölle gelten. In all dieser wirklich sehr umfassenden Confusio, in der sich dieses Thema und viele andere bewegen, ist das Handelsabkommen, das von der Leyen und Trump mündlich abgesprochen hatten, wo ich immer meine, von der Leyen hat ihr Verhandlungsmandat weit überschritten. Es ist die Situation folgende nun, dass die Verschriftung, die Details, die da auszuverhandeln sind, dieser mündlichen Abmachung, immer noch nicht vollendet sind. Also für jeden Unternehmer heute in Deutschland und darüber hinaus irgendwo in der EU ist diese Zeit eine verdammt schwierige, ja, weil sie wissen einfach nicht, woran sie sind. Und ich glaube, das ist das wesentliche Thema, das uns mit Davos auch bewegt. Also alle sprechen von der geopolitischen Unsicherheit. Niemand weiß, wie es weitergeht. Das heißt, sie wissen nicht, wie und wo sie investieren sollen. Und das ist für mich Davos 2026, also der Auftakt in ein äußerst brisantes Jahr.
Ja, es ist der Auftakt in ein wirklich sehr brisantes Jahr und ich möchte jetzt nochmal das, was ich gerade schon ausgeführt habe, zu sprechen kommen und was auch ganz essentiell ist, nämlich dass Donald Trump angekündigt hat, dass er ein Board of Peace ins Leben rufen wird. Ja, es ist kein Problem, es sei der größte und prestigeträchtigste Rat, der je gebildet worden sei. Er geht eben auf dieser sogenannte Friedensrat, geht auf 20-Punkte-Plan für 2025 zurück, wurde am 17. November noch vergangenen Jahres durch eine UN-Resolution für 2 Jahre legitimiert. Frau Kneißl, wie schätzen Sie das ein? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Mein erster Gedanke ist, er schafft einen Business Board eben in wirklich unmittelbarer Konkurrenz zu dem, was die UNO-Institutionen sind. Hier auch noch als Anmerkung, die USA haben in den letzten Wochen, Monaten über 60 UNO-Organisationen verlassen. Zuletzt vor einigen Tagen die Weltgesundheitsorganisation. Also die US-Regierung sagt Nein zu allen multilateralen UNO-Organisationen, die in den letzten Jahrzehnten gebildet wurden. Und er möchte als Geschäftsmann eine Art Aufsichtsrat bilden, wo er der Vorsitzende ist. Und das, was mich, ich sage das jetzt wirklich mit Amüsement, wenn das alles nicht so tragisch wäre, dann könnte man wirklich herzlich darüber lachen. Aber was ich gelesen habe, ist, diese 1 Milliarde, die man sozusagen als Eintrittsgebühr mitbringen muss, nach den ersten 2 Jahren, die kostenfrei sind, muss man Cash zahlen. Also man bringt 1 Milliarde Cash mit, ja. Cash macht Fisch, hieß es in Österreich mal. Wir kennen die Regeln diverser Geldwäscheinstitutionen. Ich glaube, sie können sich gerade mal noch mit 5.000 oder 10.000 Euro Cash bewegen. Sie können gerade mal vielleicht noch 500 Euro vom Bankomat da und dort abheben. Aber bei Mr. Trump muss man sozusagen 1 Milliarde Cash auf den Tisch legen, damit man in diesem Aufsichtsrat mit an Bord sein kann. Er hat auch schon einige Mitglieder gewonnen. Dazu gehören Albanien, Kosovo, Kasachstan, wenn ich mich recht erinnere, Viktor Orban für Ungarn. Es sind schon einige mit an Bord. Russland wurde angefragt. Russland hat noch keine Antwort dazu abgegeben. Aber es sind doch schon einige Staaten eingetreten. Und wie gesagt, Donald Trump ist auf Lebenszeit der Vorsitzende dieses Rates. Es gibt ein Logo, das ähnelt ein wenig dem Logo der UNO, aber sie haben nicht ein Faksimile der Weltkarte, sondern sie haben hier die US-Karte, umgeben von einem Art, glaube ich, Lorbeerring ist das. Und ja, was soll ich dazu sagen? Er bildet einen Verein, sagen wir mal so, ja. Er macht einen Verein, das sei ihm unbenommen. Und die diplomatische, freundliche Aussage von diversen Leuten ist, naja, alles, was zum Frieden beiträgt, sei uns willkommen. Und ich würde mal sagen, man soll ihn machen lassen. Wer immer dort dabei sein will, kann ja dabei sein. Es ist vielleicht eine zusätzliche NGO. Es ist nichts anderes als das, was so mancher Multimilliardär in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, indem er sich sozusagen einen Verein erschuf. Ja, Herr Soros machte die Soros-Stiftungen, Rockefeller machte die Rockefeller-Stiftungen einst und Herr Trump macht eben ein Board of Peace, das ursprünglich vor allem Gaza gewidmet war und jetzt Fragen über Gaza hinaus behandeln soll. Nennen wir es mal einen Verein.
Nennen wir es mal einen Verein und wir kommen auch direkt auf einen anderen Verein zu sprechen, denn der 2025 verkündete Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation ist jetzt an diesem Donnerstag 1 Jahr nach Eingang der Kündigung wirksam geworden. WHO-Chef Tedros Ghebreyesus sagte, er hoffe, dass die Vereinigten Staaten ihre Entscheidung überdächten und der Organisation wieder beitreten. Er sagte, der Austritt ist ein Verlust für die USA und auch ein Verlust für den Rest der Welt. Donald Trump hatte der WHO unter anderem Versagen in der Corona-Pandemie und Korruption vorgeworfen. Zudem beugte sie sich seiner Ansicht nach politischem Druck aus China. Nach Beginn von Trumps zweiter Präsidentschaft zahlte Washington weder den noch ausstehenden WHO-Mitgliedsbeitrag für 2024 noch das Geld für 2025. Zusammen sind das mehr als 240 Millionen Dollar. Das US-Außenministerium teilte jetzt in der vergangenen Woche mit, es gebe kein weiteres Geld. Die Steuerzahler hätten infolge des WHO-Versagens schon zu hohe Kosten durch die Corona-Pandemie gehabt. Frau Kneißl, die USA nicht mehr Teil der WHO. Ist das etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Wie bewerten Sie das?
Ich würde es nicht in gut und schlecht einteilen. Ich würde eher sagen, was passiert mit den Finanzen? Ja? Die USA haben natürlich ein wesentliches Druckmittel. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber so die Konstante war eigentlich der letzten Jahrzehnte, dass die USA 25% der Budgets in den meisten UNO-Organisationen stemmen. Also wenn sie 25% des Budgets tragen und sie mit der Agenda nicht einverstanden sind, dann ziehen sie Konsequenzen. Das haben die USA gemacht im Falle der UNESCO mehrfach. Also man war einfach mit der UNESCO-Politik aus ideologischen Gründen nicht einverstanden. Inwieweit jetzt hier Ideologie im Spiel ist oder es für Trump nur um die Finanzen geht, kann ich nicht beurteilen. Die USA sind beispielsweise aus der in Wien ansässigen Organisation UNIDO, die sich der industriellen Entwicklung widmet, in den 90er Jahren auch suspendiert, sind dann wieder zurückgekommen, suspendiert. Also das war immer so ein Gehen und Kommen. Und mittlerweile sind es, wie gesagt, über 60 UNO-Organisationen. Ich selbst habe mich mit der UNO viel beschäftigt, nicht nur beruflich, auch als Studentin, dort meine diversen Internships gemacht. Und bei allem grundsätzlichen Respekt für viele dieser Organisationen habe auch ich meine Kritik. Und man konnte natürlich als ein großer Geldgeber in der Vergangenheit Druck machen, indem man sagt, entweder ihr macht jetzt diese Reformen oder wir ziehen unsere Mittel zurück. Nun haben wir mittlerweile eine völlig unterfinanzierte UNO in vielen Bereichen. Und wenn das so weitergeht, ja, dann würde ich nicht ausschließen, dass die UNO ein Schicksal ereilt wie das des Völkerbunds in den 1930er Jahren. Und alle haben eigentlich nach 1945 daran gesetzt, eine Institution zu schaffen als Nachfolgerin zum Völkerbund, damit sich das nicht wiederholt. Aber erinnern wir uns, in den 1930er Jahren ging einer nach dem anderen weg. Übrigens als Fußnote auch hier angemerkt, die USA wurden nie Teil des Völkerbunds. Es war zwar die Idee von Roosevelt in seinem 14-Punkte-Plan nach dem Ersten Weltkrieg, aber letztendlich entschlossen sich die US-Institutionen nicht für einen Beitritt. Und der Austritt vieler dann in den 1930er Jahren führte einfach zur Implosion dieser an sich wichtigen Institution. Also der Völkerbund leistete einiges in den 1920er, 30er Jahren. Und wir sind heute in der Situation, dass ein Staat wie Israel, nämlich auf allen Ebenen, das ist nicht nur der Premier, nicht nur der Außenminister, das sind viele, viele israelische öffentliche Stimmen, die den UNO-Generalsekretär als Kriegsverbrecher und so weiter attackieren. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres ist persona non grata, er darf nicht einreisen. Ich weiß nicht, inwieweit sein Einreiseverbot gilt, nur für die besetzten palästinensischen Gebiete oder auch für Tel Aviv beispielsweise. Ost-Jerusalem ist besetztes Gebiet, wurde zwar von Israel annektiert. Also das ist die dramatische Lage, in der sich die UNO befindet. Und Donald Trump ist ja sehr direkt mit seinen Aussagen. Also vor 14 Tagen hat er uns alle wissen lassen, I don't care for international law. Also für mich gibt es kein Völkerrecht. Für mich gibt es nur meinen inneren moralischen Kompass. Und mich hat das persönlich jetzt nicht so überrascht, weil ich habe derartige Aussagen ein Leben lang von US-Vertretern gehört. Ja. Und ich habe an einer US-Universität unterrichtet, viele Jahre lang, versuchte Völkerrecht zu unterrichten. Ich nannte es immer whatever remains, also was immer noch übrig sein mag vom Völkerrecht. Und ich erinnere mich an viele Debatten mit US-amerikanischen Obstudenten oder Professoren, die eine sehr tiefe Verachtung für die Disziplin internationale Beziehungen, Völkerrecht hatten. Und wir sahen auch mit den Angriffen auf russische Flotten, dass ihnen auch ein so wichtiges Instrument wie die UNO-Seerechtskonvention, die eigentlich für alle da ist, damit der internationale Schiffsverkehr funktioniert. Auch das wird über Bord geworfen, ja, um bei der Metapher zu bleiben. Und daher sind wir in einer Zeit, und das haben unsere Zuhörer jetzt wahrscheinlich immer schon die Ohren fast schon voll davon, tiefer Umbrüche, von deren Ende noch nicht absehbar ist. Ja? Also der Abzug der USA aus so vielen UNO-Institutionen bedeutet für diese Institutionen ja auch gewaltige finanzielle Verluste.
Mhm. Ja, es sind, Frau Kneißl, wirklich historische Zeiten, in denen wir leben, in denen man auch mit dieser Geschwindigkeit dieser Veränderung kaum mehr hinterherkommt. Auch ich merke das hier bei dem Podcast, den wir hier machen, Woche für Woche überschlagen sich die Ereignisse. Man kommt kaum mehr noch hinterher. Und ja, wir blicken jetzt mal noch auf ein weiteres Thema, das wahrscheinlich auch sehr wichtig ist, denn Kanada und China haben ihren jahrelang Handelskonflikt beendet und vereinbaren eine neue strategische Partnerschaft. Anlass hierfür war der erste China-Besuch eines kanadischen Premierministers seit 2017 durch Mark Carney. Beide Länder heben dreistellige Strafzölle auf. Kanada schafft die 2024 eingeführten 100% Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge ab und ersetzt sie durch eine Importobergrenze von 49.000 Fahrzeugen pro Jahr mit einem Zollsatz von 6,1%. China senkt im Gegenzug die Zölle auf zentrale kanadische Agrarprodukte, insbesondere Rapssaatgut, deutlich und hebt Strafzölle auch auf viele weitere Produkte auf. Ja, Frau Kneißl, wie ist Ihre Einschätzung hinsichtlich dieser Entwicklung?
Ja, ich glaube, Donald Trump hat vor sich hingeschnaubt, als er das las oder man ihm sozusagen die Zusammenfassung gab, weil das Kuriose ist ja, dass die kanadische Regierung, die noch wirklich bis vor kurzem in dasselbe Horn blies, nämlich dass die größte Bedrohung sei China, sei die technologische Führerschaft, die ja China offensichtlich für alle innehat. Und nun sagt dieselbe kanadische Regierung, macht eine 180-Grad-Wolte und sucht sozusagen die Partnerschaft zu China. Warum? Um sich natürlich auch aus den Annexionsplänen des südlichen Nachbarn zu befreien. Also China macht ja hier nichts anderes, als beispielsweise der Iran gemacht hat, indem man im Jahr 2021 eine strategische Partnerschaft mit China schloss, mehr Luft zu haben. Ja? Also die US-Sanktionen wirkten ja nicht mehr gegen den Iran, weil China sich darum einfach nicht mehr scherte. Ja? China importierte iranische Rohstoffe allen Sanktionen zum Trotz und zeigte somit keine Furcht vor US-Reaktionen. Und vielleicht inspiriert von dem iranischen Modell geht jetzt hier die kanadische Regierung ähnlich vor und sagt, wir brauchen einen Partner, der uns eben eine Manövrierbarkeit wieder gibt, weil Kanada und USA, da ist einfach eine so enge wirtschaftliche Basis da, dass wenn eben Zölle, wenn eine Bestrafung, ja, wie das ja Trump auch immer wieder nennt, seitens Washingtons erfolgt, ja, dann hat Kanada existenzielle Probleme. Und um sich aus diesem Würgegriff, wenn ich das so hart formulieren darf, zu befreien, der geografisch da ist, hier sucht jetzt eben Kanada gewisse Auswege. Und das ist das Interessante, dass man eben mit der Volksrepublik China sich hier derart neu arrangieren kann. Und ja, wir werden sehen. Also aus analytischer Sicht gesprochen ist das die bemerkenswerteste Entwicklung dieser Woche, wenn hier junge Leute ihre diversen Papiere für Uni-Papers schreiben müssen, dann würde ich sagen, schauen Sie sich mal dieses Thema genauer an. Das kann noch zu einer langfristigen geopolitischen Kurswende führen, die uns noch lange beschäftigen wird.
Mhm. Ja, und was uns womöglich auch noch lange beschäftigen wird, ist die Lage in Nahost. Darüber möchte ich mit Ihnen heute auch noch zu sprechen kommen, denn US-Präsident Donald Trump hat jetzt einmal mehr ein militärisches Eingreifen seines Landes im Iran nicht ausgeschlossen. Er sagte, wir haben eine riesige Flotte, die in diese Richtung unterwegs ist. Und vielleicht müssen wir sie nicht einsetzen. Wir werden sehen. Viele Schiffe befänden sich nur für den Fall der Fälle auf dem Weg in die Region. Er sagte, ich würde es vorziehen, wenn nichts passiert. Aber wir beobachten sehr genau. Zeitnah würden zudem die 25-prozentigen Strafzölle für Handelspartner der Islamischen Republik in Kraft treten. Bereits Ende der vergangenen Woche hatten US-Medien berichtet, dass der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und Begleitschiffe auf dem Weg vom südchinesischen Meer in die Region seien. Der von einem Atomreaktor angetriebene Flugzeugträger transportiert üblicherweise mehrere tausend Soldaten sowie Dutzende Kampfflugzeuge und wird von Zerstörern der Marine begleitet. Wie sorgenvoll ist für Sie diese Entwicklung? Und wir beobachten das jetzt ja auch schon seit einigen Wochen und fragen uns immer wieder, wann kommt es womöglich dort zu einem Erstschlag der USA? Wie bewerten Sie jetzt in dieser Hinsicht diese Entwicklung? Spitzt sich das jetzt weiter zu oder ist da doch, gibt es da so etwas wie Hoffnung überhaupt, Frau Knesset?
Ich bedauere es sagen zu müssen, ich habe jetzt keine Hoffnung auf so etwas wie eine Verhandlungslösung. Aber auch hier kommt immer wieder die Persönlichkeit Trumps ins Spiel. Er kann in letzter Sekunde auch einen Rückzieher machen. Ich hoffe darauf, weil sein Programm ist immer noch Stärkung der Kaufkraft seiner US-Wähler. Sein Programm lautet westliche Hemisphäre und nicht persischer Golf. Also wenn er sich das selbst in Erinnerung ruft, dann sollte er sich nicht mit dem persischen Golf allzu sehr beschäftigen. Und er hat ja sehr, sehr viele Wolken schon hingelegt. Aber ja, dieses Zusammenziehen der Flottenverbände bereitet Sorge. Nicht nur uns beiden jetzt in diesem Gespräch, sondern die Entscheidung vieler Airlines ist folgende. Also ich habe heute früh gelesen, die niederländische KLM, die mit Air France im Verband ist, British Airways, eine ganze Reihe von Airlines haben heute früh beschlossen, für die nächsten Tage, ich glaube sogar für die gesamte nächste Woche, ihre Flüge in den gesamten Raum einzustellen. Also nicht nur Israel, sondern auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und so weiter, Jordanien. Und Airlines machen das nicht einfach so, weil das ist ja mit großen Verlusten verbunden, die müssen die Tickets ersetzen und so weiter, sondern die machen das, weil sie fürchten, dass hier etwas Größeres passieren könnte. Vielleicht ist die Angst überschätzt, vielleicht kommt es doch, aber nur ganz kurz nochmal zur Chronologie dieses potenziellen Schlachtfeldes. Wir hatten im Juni den sogenannten 12-Tage-Krieg, der von Trump einseitig beendet wurde, eben mit der Aussage, let's call it a 12-Day-War. Ich nenne es Unfinished Business, indem ich diese Formel sozusagen aus der US-Terminologie entlehne. Der Irakkrieg 2003 wurde von der Bush-Regierung als Unfinished Business bezeichnet. Für die Israelis ist der Iran Unfinished Business. Also es ist mittlerweile notorisch bekannt, allgemein bekannt, dass hier nicht nur Aufheizparolen gegenüber einigen Demonstranten, das waren ja nicht Demonstranten, sondern das waren wirklich sehr, sehr gewaltbereite Personen, die hier zu wahrscheinlich 3000 Toten führten auf allen Seiten. Es wurde harte Munition von allen Seiten eingesetzt. Aber wir hatten sozusagen die Aufheize, Durchhalteparolen seitens Netanyahu, seitens des israelischen Botschafters bei der UNO. Wir wissen nicht, inwieweit hier sozusagen wirklich ein Regierungsumsturz im Iran bereits vorbereitet wurde, der jetzt mal abgesagt wurde oder kurzfristig aufgeschoben wurde. Aber es ist Faktum, dass man den Iran versucht, von innen her sozusagen zumindest mal zu fragmentieren. Das ist vorerst nicht gelungen. Trump hat verkündet vor 14 Tagen, Help is on the way. Alle meinten damit sozusagen, jetzt kommt sozusagen die große Bombardierung. Dann wiederum hieß es aus den USA, ja, wir können jetzt nicht helfen, weil wir haben alle unsere Flottenverbände in der Karibik zusammengezogen, um, das war die Entführung Maduros, wird es jetzt zum großen Showdown im Persischen Golf kommen? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Aber ich hatte vor einigen Tagen hier einen Vortrag, eine Debatte rund zum Iran. Es waren sehr, sehr viele junge Leute aus dem Iran, die in Russland studieren, auch zu Gast. Was mich überraschte, das war, dass von diesen, es waren 20, 30 junge Iraner auch da, das Diskussionsklima ist hier immer ein sehr, sehr angenehmes. Also wir haben hier nicht diese Konfrontation, wir haben nicht diese Aggressivität im Diskussionssinn, wie ich das aus Deutschland und Österreich kenne. Aber viele dieser jungen Gäste meinten, sie setzen auf Pahlavi, also jenen Sohn des gestürzten Schahs, und ich sage immer, Schah ist hier ein bisschen übertrieben, die waren Putschisten selber, ja, die kamen durch die Macht, an die Macht durch einen Militärputsch in den 20er Jahren, ist keine alte Familie sozusagen, nicht alter iranischer Adel, und haben sich aber solche immer dargestellt, sind Parvenus, und sitzen eben jetzt in Washington. Und ich war überrascht, dass junge Iraner, die in St. Petersburg studieren, in diesem Umfang auf den Schah setzen. Also das kenne ich aus der iranischen Diaspora in Washington oder in Frankreich. Aber das hat mich ein bisschen überrascht, weil Trump selbst sagte, wer immer ihm das zugesteckt hat, oder vielleicht ist es eine persönliche Überzeugung, er meinte in einem Interview vor 14 Tagen, he's a nice guy, but he has no support. Also ein netter Junge, er ist Mitte 60, aber er hat sozusagen keinen Rückhalt in der Bevölkerung, und ich darf hier Trump zustimmen. Also auf Pahlavi zu setzen, ist sicherlich der falsche Weg. Aber wie es weitergehen soll im Iran, ich bedauere aus ganzem Herzen, dass es nie zu der Umsetzung des Iran-Abkommens von 2015 kam. Dieses Iran-Abkommen hätte zum einen das Nuklearprogramm sozusagen international im Auge behalten, zum anderen aber auch zur Aufhebung der Sanktionen und zu einer Öffnung des iranischen Marktes geführt. Vor 10 Jahren hätte sich manches sozusagen evolutionär entwickeln können. Das tat es dann nicht. Trump stieg aus diesem Abkommen aus. Er nannte es immer der Iran Deal. Ich nehme lieber das Wort Abkommen in den Mund als Deal. Deals machen Gangster. Und ja, der Iran ist heute in einer sehr, sehr bedrückenden Lage. Das gilt für die Menschen. Das gilt für das Land als solches. Nach der großen Dürrekrise des Sommers, Korruption, Misswirtschaft, der Krieg im letzten Juni. Also ich war 2017 das letzte Mal im Iran. Ich habe das Land fast jedes Jahr besucht, viele Jahre hindurch, dort auch unterrichtet. Und ich habe großen Respekt vor einer alten Kultur, die sich immer wieder als sehr standhaft erwiesen hat.
Ja, Frau Kneißl, das sind tatsächlich Entwicklungen dort in Nahost, die wahrscheinlich wir beide in diesem Ausmaß und in dieser Brisanz nicht für möglich gehalten hätten. Aber wie dem auch sei, wir werden auch das weiterhin in unserem Podcast verfolgen. Für heute soll es das von uns beiden und vor allen Dingen auch von Ihnen zunächst gewesen sein. Sie haben jetzt hier gleich einen Vortrag, den Sie halten werden. Und ja, jetzt bedanke ich mich wie immer vielmals bei Ihnen für Ihre Zeit, die sehr kompetenten Ausführungen, und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit in St. Petersburg. Ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder zusammenfinden, Frau Kneißl.
Ja, vielen Dank auch unseren Zuhörern. Ich freue mich auf unser Wiederhören, Wiedersehen nächste Woche dann wieder aus dem Dorf, inshallah. Und möge dem Iran, möge vielen Menschen, und ich denke hier vor allem auch an die, die in den Zelten in Gaza sitzen oder tägliche Bombardierung, möge all diesen Menschen irgendwo eine Perspektive wieder erwachsen. Mein Mitgefühl ist all diesen Menschen.
Frau Kneißl, vielen Dank und auch an Sie, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Ihnen hat auch diese Folge gefallen und jetzt wünsche auch ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.